Wir haben begonnen, miteinander das vierte Kapitel von dem Johannesevangelium uns anzusehen. Und da wollen wir heute Morgen fortfahren. Also schlagen wir miteinander das Johannesevangelium auf. Ich möchte euch ermutigen, die Evangelie immer wieder zu lesen. Neben dem Psalmbuch im Alten Testament ist es im Neuen Testament eben gerade dieses Zeugnis von dem Herrn Jesus und seinem Werk, die Evangelie also, die uns oft ganz besonders praktisch auch ein Trost, eine Ermutigung, eine Stärkung sein können. Sie stellen uns den Herrn Jesus Christus vor Auge. Und das brauchen wir in ganz besonderer Weise. Es sind Berichte, die oft in ihrer ganzen Art und Ausrichtung etwas einfacher zum Aufnehmen und zum Verstehen sind als manche Briefe des Neuen Testamentes. Und so helfe sie uns auch in unserem Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns heute Morgen aus dem vierten Kapitel die ersten 6 Verse vor. Da waren wir stehen geblieben und da wollen wir heute auch fortfahren. Wir nehmen uns Zeit, es ganz langsam durchzugehen. Es ist eine wunderbare Geschichte, diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, so wird sie ja gemeinhin überschrieben. Und da stecken so viele Dinge drin, die uns ein Segen sein können, dass wir sie einzeln, so wie der Herr es führt, nacheinander auch betrachten wollen. Also, Johannesevangelium Kapitel 4, Abvers 1. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar. Mit großer Wahrscheinlichkeit das alttestamentliche Sichem, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Ich möchte am Anfang noch mit uns still werden und beten. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass die Evangelie in einer ganz besonderen Weise von dir rede, von deinem Werk. So einfach, dass ein Kind es lesen und verstehen kann mit deiner Hilfe. Wir sind überhaupt dankbar, dass das Evangelium keine Botschaft ist, die man erst mit dem Hochschulabschluss begreifen kann, sondern da, wo du die Augen auftust, kann es ein kleines Kind verstehe. O Herr, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Mensch wie wir, ausgenommen die Sünde. Herr, hilf uns heute Morgen, dich zu sehen, uns an dir zu erfreuen, von deinem Wort zu leben, es in unserem Herzen zu bewegen und mitzunehmen. Herr, lass es nicht zu, dass wir, wenn wir hier diese Türe durchschreiten, das Wort hier liegen lassen, sondern dass es uns doch begleitet und ein Wegbegleiter und Wegbereiter ist für unser Leben. Herr, wir leben von deinem Wort. Es ist die Speise unserer Seele. Und wir merken, dass wir dein Wort nur mit deiner Hilfe recht erkennen und verstehen können. Und so kommen wir zu dir in unserer Schwachheit, wir bekennen es, Herr, dass wir arm und blind und bloß sind. Ach, wenn du nicht eingreifst und durch deinen Geist uns in deine Wahrheit leitest, vermögen wir nichts zu sehen und zu erkennen und können uns nicht erfreuen und werden nicht gestärkt von deinem Wort. Erbarme du dich über uns, unser himmlischer Vater, um deines Sohnes Wille, um seines vergossenen Blutes Wille. O, dass wir als Gemeinde, Herr, wachse zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung, innerlich wie auch äußerlich. Nun danke wir, Herr, dir dafür, dass du das Werk angefangen hast und es auch vollenden wirst. So hilf auch mir jetzt im Rede, Herr, dass ich einfach und klar in der Kraft des Geistes reden kann, in der rechten Art und Weise, um dich zu verherrlichen und zum Sieger für uns. Amen. Also wir haben die Predigt schon letztes Mal so überschrieben, dieses vierte Kapitel. Wir wollen uns einfach auf den Weg machen mit Jesus unterwegs. Ganz einfach mit Jesus unterwegs. Wir haben letztes Mal gesehen, wie der Herr Jesus von Anfang an diesen Kampf hatte. Dieser Abschnitt im Johannesevangelium ist ganz am Anfang seines Dienstes. Einige Monate sind vergangen, seitdem er begonnen hat, das Wort Gottes zu verkündigen. Und schon sind die Pharisäer auf ihn aufmerksam geworden und sie verfolgen ihn. Das hätte sie zweifelsohne gemacht, wenn er dort in Judäa geblieben wäre. Und so beschloss er selbst auch, Judäa zu verlassen und zurückzukehren nach Galiläa. Wir haben in der vergangenen Woche, eigentlich sind schon zwei Wochen her, gesehen, wie wunderbar es ist, dass die Allwissenheit Jesu hier sichtbar wird. Und so auch wir getröstet sind, da ist einer, der alles überblickt. Wir überblicken nicht einmal den heutigen Tag. Wir wissen nicht, was heute Mittag oder heute Abend ist. Wir wissen nur, was jetzt ist im Augenblick und was gewesen ist. Aber er überblickt alles. Wir haben diese Demut auch gesehen von dem Herrn Jesus, dass er der Herr dieser Welt ist, von den Pharisäern sich hier quasi vertreiben lässt. Also er weicht ihnen aus. Er macht es in Weisheit und in Demut. Er sucht diesen Konflikt nicht, sondern er möchte seinen Dienst tun und nun zieht er zurück nach Galiläa. Hier am Anfang von diesem vierten Kapitel lesen wir auch etwas über seine Jünger. Und da heißt es über diese Jünger, dass sie andere getauft habe. Ich lese es nochmal vor, damit ihr es hören könnt. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ganz einfach. Der Herr Jesus hat dort am Jordan in der Nähe, wo auch Johannes der Täufer gearbeitet hat, selbst das Evangelium verkündigt. Und nun sind Menschen gekommen und haben sich ihm zugewandt, dem Herrn Jesus Christus. Ich würde heute sagen, sie haben sich bekehrt. Und nun wurde sie getauft. Und der Herr Jesus hat dies nicht selbst getan, sondern er hat es seine Jünger tun lassen. So steht es in Vers 2 beschrieben. Und so ernten die Jünger die Saat des Herrn Jesus Christus, die er ausgesät hat. Sie ernten diese Saat in dem, dass sie selber diese neuen Jünger taufen dürfen. So ist es grundsätzlich für jeden einzelnen Christ. Seine Frucht ist eine, die ihm von dem Herrn Jesus Christus zuteil wird. Das sagt der Paulus im Philipperbrief, einmal im ersten Kapitel. Durch den Herrn Jesus Christus geschieht die Frucht. Was die Jünger von ihrer Seite aus hier so schön vorlebe, ist, dass sie einfach bei dem Herrn Jesus sind. Und dadurch, dass sie bei dem Herrn Jesus Christus sind, wächst in ihrem Herzen selbst manche Frucht und sie werden fruchtbar auch in ihrem Leben. Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Da steht es in folgender Weise beschrieben: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Heute ist dieses Thema der Frucht eines, was die Gemeinde überaus stark beschäftigt. Auf der ganzen Erde. Es wird darüber diskutiert, was wir alles tun können und wie wir es am besten anstellen, Frucht zu bringen. Wir lernen von der Bibel eines. Das ist ganz klar. Frucht entsteht dadurch, dass ich bei dem Herrn Jesus Christus bin. Anders ausgedrückt, alle, die sich von dem Herrn Jesus Christus entfernen, für die ist auch ihr Leben eines, was mit großer Wahrscheinlichkeit unfruchtbar sein wird. Mag es sein, dass der Herr manchmal auch in seiner Gnade das eine oder andere trotzdem schenkt an Frucht. Aber Frucht im eigentlichen Sinn ist dann gar nicht mehr so arg vorhanden. Es ist, als würde man unter einer Wolke wandeln, leben. Und alles ist so unklar, alles ist so undeutlich. Ich möchte euch dieses Bild vor Augen stellen. Diese Jünger, die noch gar nicht lang den Herrn Jesus Christus kennen und gar keine große Ahnung haben davon, was er auch tun würde. Sie haben etwas, eine Kleinigkeit davon verstanden. Sie haben so ein bisschen den Blick geschärft bekommen, aber vieles müssen sie noch lernen. Und in vielem müssen sie auch noch Fehler korrigieren, wo sie selber in ihrem Verständnis haben. Aber das eine ist schon da. Sie sind bei dem Herrn Jesus. Und sie lassen sich von dem Herrn Jesus gebrauchen in dem Dienst, den er ihnen gibt. Er gibt ihnen einen Dienst. Er predigt, Menschen kommen zu ihm und erkennen ihn. Und nun werden diese Menschen getauft. Und diesen Dienst gibt der Herr Jesus seinen Jüngern. Sie sollen diese Neubekehrten taufen. Eines bleibt nie aus in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, dass wir von ihm einen Dienst bekommen. Niemand kann in der Nähe Jesu leben, ohne dass sein Herz berührt wird davon, dass da ein Weinberg Gottes ist und Arbeit ist. Und nun fängt der Herr Jesus an, uns diese Arbeit und seinen Weinberg aufs Herz zu legen. Das ist ja manchmal eine Sache, wo auch längere Zeit dauern kann, bis dann der Einzelne seinen Platz gefunden hat, auch was seinen Dienst betrifft, in der Gemeinde oder im Leben überhaupt. Aber eines ist ganz klar, der Herr Jesus wird ihn nicht in Ruhe lassen, sondern er wird weiter an ihm wirken, wird ihm weiter zeigen, was er sich ausgedacht hat für ihn und für sein Leben. Bist du noch in diesem Gespräch mit dem Herrn Jesus? Wir waren vor vielen Monaten oben in Wuppertal, wo wir einen Bruder besucht haben, der jetzt 75 Jahre, meine ich, ist Bibelschullehrer an der Bibelschule, die ich besuchen durfte. Aber nun auch ziemlich geschwächt. durch eine Krebserkrankung, die er vor viele Jahre hatte und einfach nicht mehr so in der Lage, das Wort Gottes zu predigen, wie er es vorher getan hat. Und er erzählte uns, wie er dort im Haus, wo er wohnt, und das ist so ein Mehrfamilienhaus mit, also man kann sagen, ein Hochhaus eigentlich, mit 40, 50 oder vielleicht sogar 100 Parteien. Und da erzählte er uns, wie er und seine Frau im Gespräch sind mit manchen Nachbarn. Ganz einfache Evangelisationsarbeit. Mag er vielleicht Kraft verloren haben? Mag er nicht mehr in der Lage sein, Dienste annehmen zu können, weil es dazu eben nicht mehr reicht? Aber das Herz ist bei dem Herrn Jesus. Er wohnt bei ihm und der Herr Jesus ist in seinem Herzen. Und so bewegt der Herr Jesus ihn, für ihn zu leben. So hat der Herr Jesus hier die Jünger bewegt von Anfang an. Ihr tauft jetzt diese Neubekehrte. Ich weiß durchaus um diesen Kampf heute in einer Zeit, wo die Türen so verschlossen sind und viele Herzen von Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, so verbarrikadiert sind. Aber wollen wir nicht neu den Herrn Jesus bestürmen und ihn darum bitten, Herr Jesus, zeige uns unseren Dienst in der Gemeinde. Kein einziger Christ in der Gemeinde ist ein Christ, der keinen Dienst hätte. Es gibt viele Christen, die ihn noch nicht gesehen oder erkannt haben oder auch sich weigern, ihn auch auszuüben. Aber jedes Glied am Leib hat eine Funktion, so wie eben auch die Glieder am natürlichen Leib eine Funktion haben. Und so möchte der Herr Jesus Christus, dass jeder Einzelne, der hier nach Neuestein kommt, genau weiß, das ist mein Dienst. Wenn ich jetzt in die Gemeinde komme oder durch die Woche hindurch in der Gemeinde auch im Herzen bin, dann habe ich diesen Dienst. Für diesen Dienst möchte ich leben. Das wäre etwas, wo wunderbar ist, wenn jeder Einzelne das hier auch sagen könnte. Ich weiß, wo mein Platz ist, wenn ich hierher komme. Ich bin nicht einfach nur da und sitze und höre zu und gehe wieder hinaus. Das ist viel zu wenig. Der Herr Jesus hat es mir aufs Herz gelegt, für ihn zu leben und ihm zu dienen. Er hat mir einen Auftrag gegeben und ich weiß um diesen Auftrag. Das ist wichtig für unser Leben. Und so hat er damals diese Jünger von Anfang an gebraucht. Aber hier steht noch was weiteres, was nun für uns ein großer Trost und eine große Ermutigung ist. Es steht hier etwas von seinen Reisen, von seinen Reisezügen. Da heißt es, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. In Vers 3. Seid ihr schon mal auf der Karte von Israel im Neuen Testament, also diese Wege mit dem Herrn Jesus gegangen? Manche Karte zeigt es auf. Da kann man dann also nachschauen, wie der Herr Jesus Christus von Galiläa nach Judäa und wieder zurückgekehrt ist und wieder nach Judäa. 3 oder 4 Feste, also Passafeste, so nimmt man an, hat er in Jerusalem verbracht. Seine Reise. Nun sagt ihr mir vielleicht, ja, Moment, bei meiner Bibel ist das also gar nicht drinnen, so eine Karte. Man kann sie sich heute erwerben, entweder im Internet mit einem Klick bei Google kann man unter Umständen so eine Karte runterladen und ausdrucken oder vielleicht auch Bibel Atlant, also Kaufer, Bibelkarte, das gibt's alles, das ist gar kein Problem. Und wisst ihr auch, warum das für uns eine gute Sache ist? Nicht nur, um da oben ein gewisses Kopfwissen anzuspeichern, sondern um das eine für uns zu sehen, da ist jemand, der dauernd unterwegs war, ein Reiseprediger, ein Rabbi, der durch die Ortschaften gezogen ist und das Wort Gottes verkündigt hat. Jemand, der dauernd Veränderungen in seinem Leben hatte. Dauernd hin und her gezogen ist. Jemand, der sich damit auskennt, zu reisen. Immer wenn ich so die linke Seite anschaue, habe ich einen Haufen junge Leute vor mir. Die Reise eures Lebens liegt vor euch. Niemand als der Herr Jesus Christus ist so gut in der Lage, dahinter sitzen auch noch ein paar junge Leute, eure Reisen auch anzuleiten. Glaubt mir das. Es gibt viele junge Menschen, die in dieser Welt leben und die sagen sich ja, ich wähle mir das alles selber aus. Ich wähle mir aus meinen Beruf, ich wähle mir aus meinen Wohnort, ich wähle mir meine Reisen selber aus. Aber wo führen diese Reise sie hin? Wo führe euch eure Reise hin? Stellt ihr dem Herrn Jesus die Frage, Herr Jesus, wo möchtest du denn, dass ich hinziehe? Wo soll mich denn mein Weg hinführen? Bin ich jetzt an dem Ort, wo du möchtest, dass ich sein soll? Oder hast du ein ganz anderer Ort für mich bereit? Stellt ihr euch diese Frage? Ich hoffe, dass ihr euch diese Frage stellt. Denn es braucht Reisegnade für die eigene Reise. Neulich saßen wir in Aschberg zusammen und dann haben wir so über die Reisegnade des Apostels Paulus nachgedacht. Wie Gott ihm immer wieder Reisegnade gegeben hat auf dem Schiff nach Rom und dann auf Malta, als nun diese Schlange da rauskam aus dem Feuer und ihn biss, und viele andere Augenblicke auf seiner Reise, wo Gott ihm in besonderer Weise gnädig war. Wie braucht ihr diese Reisegnade? Glaubt ihr das? Erachtet ihr es als selbstverständlich, dass ihr von einem Ort zu dem anderen Ort gelangen könnt, ohne dass euch etwas passiert, ohne dass ihr körperlich oder seelisch beeinträchtigt werdet? Vielleicht mögt ihr körperlich gut davonkommen, aber euer Herz wird gestohlen von irgendetwas oder von irgendjemand. Oh, was kann auf den Reisen alles passieren? Aber ich möchte auch nun mal die Ansprecher, die so ein bisschen schon längere Zeit auf ihrer Reise unterwegs sind, und die vielleicht dann auch müde geworden sind auf dieser Reise. Heißt es nicht in unserem Text auch, weil nun Jesus müde war von der Reise? Vers 6. Weil nun Jesus müde war von der Reise. Glaubt mir, das ist etwas, was jedem Menschen, je länger er auf seiner Reise des Lebens unterwegs ist, genauso erfährt. Er hat den Eindruck, ich werde immer müder. Er hat den Eindruck, meine Kräfte lassen immer mehr nach. Er hat den Eindruck, dass er immer schlechter sieht, nicht nur von der Augen her, sondern manchmal eben auch die Zusammenhänge immer schlechter überschauen kann. Er hat den Eindruck, dass je länger die Reise dauert, umso größer die Schwierigkeiten werden, umso kleiner der Umkreis wird, den er selber begehen kann. Oh, wie groß ist die Anfechtung, wie groß ist der Kampf für den, der müde geworden ist auf seiner Reise. Wenn man jung ist, dann ist vieles da, was man als etwas Normales erachtet. Morgens steht man auf und man ist nicht müde, sondern hellwach und man geht mit Freude in den Tag. Ist man vielleicht älter und auch schon etwas gebrechlicher, durch körperliche Umstände schon etwas geschwächter, steht man morgens auf und sagt sich ja, wie kann ich nur den Tag überstehen? Jetzt habe ich geschlafen, aber im Grunde fühle ich mich so, als hätte ich gar nicht geschlafen. Und der Tag schaut mich an wie ein Ungeheuer. Er blickt mich an und ich erschrecke vor diesem neuen Tag. Ich bin müde von dieser Reise, auf der ich unterwegs bin. Und jetzt zu lesen von dem Herrn Jesus Christus, weil nun Jesus müde war von der Reise. Glaubt ihr, er kann hier nicht mit uns empfinden, wenn es hier genau so steht, er war müde von der Reise. Er weiß, wie das ist. Er weiß, wie es ist, belastet zu sein, nicht von der Sünde, aber von dem Werk als solchem, welches der himmlische Vater ihm aufgebürdet hat. Tausende und Abertausende von Menschen um ihn herum über diese 3,5 Jahre. Von morgens bis abends und oft bis tief in die Nacht hinein. Müdigkeit. Ausgezehrt. Einmal ist der Herr Jesus mitte in dem Schiff auf der Überfahrt eingeschlafen. Mitte im Sturm schläft er. Er weiß, was es heißt, ausgezehrt zu sein. Und nun kann ich doch im Grunde genommen, wie der Hebräer-Briefschreiber im 4. Kapitel es sagt, im 15. Vers, es für mich in Anspruch nehmen. Da ist jemand, der mit mir mitempfinden kann. Da ist jemand, der genau weiß, wie es mir geht. So steht es dort im 15. Vers, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Bist du müde von deiner Reise? Geht es dir vielleicht genau so, dass du sagst, ich kann keinen einzigen Meter weiter gehen? Diese nächste Woche, die vor mir liegt, ist eine Woche, die mir eine Woche zu viel erscheint in meinem Leben. Nun, wenn es dir so geht, dann darfst du wissen, dass du das im Herrn Jesus Christus bringen darfst. Wenn wir anfangen, unsere Schwachheit ihm auch zu erklären, dann ist schon viel gewonnen. Herr Jesus, ich bin müde von meinem Weg. Herr Jesus, ich will eigentlich gar nicht mehr weitergehen. Wie gut ist es, manchmal, nicht nur manchmal, sondern immer ganz ehrlich zu sein mit ihm. Vor ihm müssen wir nicht wie auf dem Kasernenhof als Soldat dastehen und so quasi vorgeben, wir sind bereit für den Kampf, sondern vor ihm dürfen wir sagen, Herr Jesus, ohne dich kann ich nichts tun. Wisst ihr, was das Schöne ist? Der Herr Jesus hat hier in seiner Müdigkeit ein Werk begonnen, was nachher mit einer Erweckung dann geendet hat. Das lesen wir ja am Ende von diesem 4. Kapitel. Und jetzt sage ich mir, Mensch, das möchte ich eigentlich auch gerne erfahren. Ich möchte ja auch erfahren, dass es bei mir weitergeht und dass es gut weitergeht und gesegnet weitergeht, auch wenn ich mich jetzt müde fühle, auch wenn ich jetzt so schwach bin, dass ich also gar nicht mehr viel mir zutraue. Dann möchte ich dich an den Herrn Jesus verweisen. Betrachte ihn, Betrachte ihn als Heiland und Erlöser, wie er für dich Mensch geworden ist. Und wie er für dich diesen Weg gegangen ist und für dich müde geworden ist, damit du in deiner Müdigkeit zu ihm kommen kannst. In deiner Müdigkeit. Und dann sage kannst, Herr Jesus, du allein kannst mir auf meiner Reise weiterhelfen. Hier in unserem Text steht aber noch eine weitere Sache, die ich unbedingt erwähnen muss. Da heißt es, er muss aber, also in Vers 4, auf seinem Weg nach Galiläa, ist das so gewesen, er musste aber durch Samaria reisen. Und es war jetzt nicht nur ein geografisches Muss, sodass man jetzt sagen könnte, diese Reiseroute führte ihn unweigerlich durch Samaria, sondern es war ein göttliches Muss. Dieses Wort, was hier steht im griechischen Text, es taucht auch an anderer Stelle auf. Ich will es euch einfach an zwei oder drei Stellen mal aufzeigen, damit ihr begreift, um was es hier geht. Zum einen im Lukas-Evangelium, das ist gar nicht weit weg von unserer Stelle, Kapitel 24, Vers 46, da heißt es in folgender Weise, Lukas 24, Vers 46, er sprach zu ihnen, das ist also das Wort, was der Herr Jesus an seine Jünger richtet, Lukas 24, Vers 46, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und so geht es dann, noch eine Stelle schlage ich mit uns auf, Apostelgeschichte 1, Vers 16, auch in der gleichen Weise weiter, Apostelgeschichte 1, Vers 16, ihr Männer und Brüder, sagte Petrus dort, zu seinen Geschwistern. Es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Ein göttliches Muss. Dieses göttliche Muss, von dem wir hier lesen, was der Grund ist, warum der Herr Jesus durch Samaria zieht, das ist wie ein Fels mitten in der Brandung. Es muss so geschehen, wie Gott es auch geplant hat, wie er es vorgesehen hat, wie er es sich ausgedacht hat und wie er es will. Es kann nicht anders kommen. Ich will euch als Beispiel hier eine Stelle aus dem Alten Testament aufschlagen, und zwar Psalm 96, Vers 10. Wo es so schön erklärt wird in Bezug auf diese Festigkeit, die wir auch selber wahrnehmen dürfen durch dieses göttliche Muss. Also Psalm 96, Vers 10, die Anweisung hier, sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Wisst ihr, wenn heute eines sichtbar wird in dieser Welt, dann ist es, dass sie moralisch und ethisch von allen Werten, von allem, was das Zusammenleben bestimmt der Menschen, zerfällt. Hier in Deutschland, in Europa, in Amerika, es ist alles am Zerfallen. Und wir spüren das als Christen, wir spüren es, wie der Wind uns immer stärker entgegenbläst. Und damals, der Herr Jesus hat es ja auch schon gespürt, das sind wir so letztes Mal ja ganz kurz auch im Hinblick auf diese Pharisäer und ihre Gedanken geäußert. Aber jetzt in all dem zu sagen, die Erde steht fest, weil der Herr König ist. Meine Erde, auf der ich stehe, ist eine feste Erde, weil der Herr König ist. Dieses göttliche Muss gilt für mein Leben, sofern ich auch ein Kind Gottes bin. Und selbst die Gottlose müsse letztendlich tun, was Gott in seiner Weisheit zuvor auch geplant hat. Bist du dir auch so sicher, dass alles fest in deinem Leben steht. Dein Leben ist ein festes Leben. Dieses Land, in dem du lebst, ist ein Land, was gefestigt ist und festgehalten wird, zu allerletzt von dem Herrn Jesus Christus selbst, dem himmlischen Vater, dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott. Da ist eine Festigkeit, da ist eine Ordnung da. Da muss ich nicht sagen, man weiß ja gar nicht, was morgen kommen wird, sondern ich weiß es von der Offenbarung ganz genau. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Festigkeit, Ordnungen, was Gott möchte, das geschieht, was er will, das tut er und niemand vermag ihn zu hindern. Der Herr Jesus sagt es einmal im Hinblick auf den Herodes, da wird ihm gesagt, schau, der Herr Herodes ist hinter dir her und er sagt, ich muss meinen Weg gehen. Heute und morgen und übermorgen. Und ich gehe ihn und ich werde ihn gehen. Das ist eine Festigkeit, wo ich mich dran festhalten kann. Mein Weg, den ich zu gehen habe, ist ein fester Weg durch den Herrn Jesus Christus. Nun, wer kann das sonst auf dieser Erde sagen? Niemand. Niemand kann das sonst sagen. Aber ich will euch noch aus diesem Muss etwas anderes mitgeben, was wir hier finden können. Er musste durch Samaria reisen. Wisst ihr, was das für Leute waren, diese Samariter? Oder Samaritaner, oder wie immer man sie auch genau bezeichnen will. Das ist ein Mischvolk gewesen. Wir lesen im 2. Königsbuch, dass der assyrische König, 2. König 17, Vers 24, wird uns davon berichtet, dieses Volk ansiedeln ließ. 2. Könige 17, Vers 24, dort wird es also beschrieben. Er ließ sie dort in Samaria ansiedeln. Das war mit dem Grund, warum die Juden sie nicht mochten. Das waren Unreine, 2. Mose 17, Vers 24. Aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, Hamat und Sepharjaim kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Unreine. Und der Jude, der war eben jemand, der sagte, also da halte ich mich fern. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Vielleicht auch, die sind mir unheimlich mit ihrem Götzendienst, was die da auf dem Berg Gerizim alles so praktiziert haben und was sie in ihre eigenen Gesetze und Ordnungen so entwickelt haben. Da gehe ich nicht gern hin. Das hätte der Jude damals fast jeder so unterstrichen. Da gehe ich nicht gern hin. Und nun hat der Herr Jesus Christus aber gar keine Berührungsängste. Und er hat einen außerordentlichen Mut. Habt ihr auch diesen Mut? Wisst ihr, was es heißt, Berührungsängste zu haben? Ich weiß es. Ich weiß es, was es heißen kann, sich zu schämen, mit jemand nicht vielleicht so Gemeinschaft haben zu wollen, nicht auf ihn zugehen zu wollen, sondern eher so um ihn herum zu gehen, ihm auszuweichen. Nicht auf ihn zuzugehen. Der Herr Jesus Christus hatte diese Berührungsängste nicht. Die Frau, die dann nachher zum Jakobsbrunnen kommt, ist ganz erstaunt. Der redet mit mir, er als Mann mit einer Frau und er als Jude mit einer Frau aus Samaria. Keine Berührungsängste, Mut. Was brauche ich mehr, um als Zeuge für den Herrn Jesus Christus auch tätig zu sein als genau dies. Ich kann in ein Gebiet gehe, zu Menschen gehe, die mir gar nicht liegen, mit denen ich nichts gemein habe, die ganz anders sind als ich. Wir sind doch unsere Herzen so eigenwillig. Wir suchen uns die Menschen aus, mit denen wir Gemeinschaft haben wollen, die uns eben sympathisch sind. So ist es ja normalerweise bei jedem Einzelnen. Die mag ich nicht. Ja, die sind ganz komisch, die haben ganz komische Gedanken, die sind dumm oder die bilden sich was ein oder die sind komisch, die sind eigenartig, die sind merkwürdig. Wir wollen mit denen merkwürdige, komische, eigenartige Menschen gar nichts zu tun haben. Die sind uns nicht begehrenswert, sondern eigentlich eher so, dass wir sagen, ach, lasse vorüberziehen, wenn ich nur nicht mit denen groß was zu tun haben möchte. Aber das Schöne ist, wenn nun der Herr Jesus Christus ein Mensch erneuert und er wird wiedergeboren und er bekommt durch den Herrn Jesus Christus einen neuen Sinn in sein Herz. Sein Herz wird verändert in der Einrichtung, in der Gestaltung, in der Ausrichtung, so muss ich es sagen, in der Einstellung auch. Dann fängt es an, dass ich den anderen angucke und dann sage ich zuallererst, jetzt will ich es mal schwäbisch ausdrücken, was ist das für ein Depp? Na, so sagt man hier im Schwäbischen. Und dann aber kommt der Herr Jesus und durch seinen Heiligen Geist sagt er dann zu mir, und was bist du? Was bist eigentlich du für einer? Bist du rein? Bist du heilig? Bist du sündlos? Bist du jemand, der alles richtig macht, der nie Fehler macht? Bist du jemand, der so erhaben ist, dass er über alle anderen steht? Oh, das ist wunderbar, wenn der Herr Jesus sein Werk an mir vollbringt und ich dann auf einmal Demut lerne. Und ich sehe, ich bin genau so wie der, den ich nicht mag, der mir so sehr auch, ja, wie ein Stein im Schuh ist. Er quält mich. Und das ist dann das ist die Ausgangssituation so, dass ich dann sagen kann, auf den kann ich auch zugehen. Das ist beim Herrn Jesus da gewesen. Wo er sieht den Menschen mit ganz anderen Augen, als wir den Menschen sehen. Einmal haben seine Jünger so bei einem Besuch in Samaria ganz wild reagiert, als nun zwei von ihnen, Jakobus und Johannes, als diese Leute den Herrn Jesus nicht aufnehmen wollten. Ich lese es mal vor, in Lukas 9 wird es beschrieben. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Wissen wir eigentlich, was christliche Gesinnung ist? Nicht verurteilen. Das macht die ganze Welt. Jeder verurteilt den anderen und sagt, ich bin besser. Aber kein einziger ist besser. Christliche Gesinnung ist eben sich hinabzubeugen und zu sagen, da muss ich hin. Das sind genau die Menschen, die das Evangelium brauchen. Die straucheln, die eine falsche Erkenntnis haben, so wie die Samariter, die ganz unmöglich sind. Genau sie brauchen den Herrn Jesus Christus. Genau sie brauchen das Evangelium. Genau sie brauchen mein Zeugnis. John Hyde hat in seiner Arbeit in Indien am Anfang immer wieder die Menschen besucht und er ist fast verzweifelt, weil sie nicht offen waren. Und dann hat Gott ihm es aufs Herz gelegt, für sie zu beten. Vielleicht ist das ja auch etwas, was wir ganz neu tun dürfen in unserem Zug durch Samaria. Dass wir sagen, Herr, die Menschen hier um uns herum scheinen so verschlossen zu sein, so unwillig, sich dir gegenüber zu öffnen. Hilf, Herr, öffne Herzen. Bereite Wege zu diesen Herzen hin. Wollen wir nicht zu schnell aufgeben, wenn wir auf unserem Weg durch Samaria sind? Wollen wir auch nicht zu schnell uns entmutigen lassen? Den Mut Jesu, den will er uns auch geben. Und diese nicht vorhandene Berührungsängste und dieses Andersgesinntsein, nicht einfach so denken, das ist meine Kategorie, dieses Kastendenken, wie es in Indien ist. Meine Kaste, ne? Wisst ihr, diese ganze Kaste in Indien, die Sita, die ja viele Jahre bei uns war, die hätte es uns genau erzählen können. Das ist weltliches, gottloses Denken. Nur mit denen gebe ich mich ab. Nur die sind meine Leute. Und alle anderen können mir gestohlen bleiben. In der Bibel heißt es, also hat Gott die Welt geliebt. Schwarze, Weiße, Gelbe, Afrikaner, Asiaten, Australier, Amerikaner, Europäer. Und wir machen dauernd Abstriche. Wir sagen, den aber nicht, den aber nicht. Und der Herr sucht ihn auf. Und der Herr will ihn für sich gewinnen. Am Schluss möchte ich euch dieses eine Bild noch mitgeben von dem Herrn Jesus, wie er hier an diesem Jakobsbrunnen, und dann sind wir auch am Ende angekommen von der Predigt, wie er hier am Jakobsbrunnen sich hinsetzt. Da heißt es in Vers 6 von unserem Text, es war aber dort Jakobsbrunnen, da werden wir nächstes Mal dann noch näher darauf eingehen, aber jetzt am Schluss dieses eine Bild noch. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, es war um die sechste Stunde. Das heißt, es war Mittagszeit. Heute kann man das gut mit nachempfinden. Hitze, große Hitze. Sonne scheint und er ist müde. Eigentlich ist jetzt Zeit, sich zurückzuziehen. Eigentlich ist jetzt Zeit, eine Herberge sich zu suchen und die Füße auszustrecken und etwas zu schlummern. Und doch setzt sich der Herr Jesus in diesem Zustand mit dieser Müdigkeit an den Brunnen. Auch das ist für mich eine ganz große Ermutigung. Man kann ja nicht nur damit Probleme habe, eben seinen Dienst zu erkennen, sondern man kann eben auch damit Probleme haben, in seinem Dienst für den Herrn Jesus zu ermüden. Müde im Dienst, müde. Was gibt es eigentlich noch, was man hoffen kann? Was gibt es noch, was man erwarten kann? Man ist müde, man ist ausgelaugt. Die Erfolglosigkeit, die Fruchtlosigkeit vergangener Jahre, was nun vielleicht auch unseren Dienst betrifft, macht einen mürbe. Und jetzt noch einmal diesen Dienst tun. Manchmal denke ich, dass gerade auch in einer Gemeinde ist das ein großes Problem. Begonnen haben viele, wenn die Gemeindearbeit gegründet wurde, auf der ganzen Erde ist es dasselbe, mit großem Eifer. Alles wurde ganz enthusiastisch so angegangen. Und über die Jahre und Jahrzehnte hinweg lässt dieser Eifer nach. Man wird müde. Sind hier Menschen, die andere Menschen begrüßen, wenn sie hier in die Gemeinde kommen, mit einem freundlichen Gesicht und sagen, wir freuen uns, dass ihr hierher gekommen seid? Sind hier Menschen, die vielleicht, wie es früher die Inge getan hat, da drüben stand ein Blumenstrauß. Erinnert ihr euch? Jeden Sonntag stand darüber ein Blumenstrauß. Die Inge hat immer einen Blumenstrauß mitgebracht. Und der Grund war, weil sie wollte, dass das Haus des Herrn schön ist. Habt ihr einen Garten? Habt ihr Blume? Warum ermüde in dem Dienst für den Herrn Jesus? Der Herr Jesus setzt sich hier müde an den Brunnen. Und er hat eine schwierige Aufgabe vor sich, dieses Gespräch mit dieser Frau. Also ich will jetzt nicht schimpfen über Frau, ganz und gar nicht, aber dieses Gespräch mit dieser Frau ist einfach schwierig gewesen. Versteht ihr? Das ist so. Und nun setzt er sich hin und er begegnet ihr mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Güte, mit seiner Geduld, mit seiner Freundlichkeit. Oh, dass doch die Menschen, die hierher kommen, genau so Jesus erleben dürfen. Und wir sind die, die ihnen so Jesus zeigen sollen, demonstrieren sollen, offenbaren sollen. Nicht müde werden in dem Dienst. Vielleicht sind wir müde, aber trotzdem mit Gottes Hilfe weiter voranzugehen, weiter eifrig zu bleiben, weiter dem Herrn zu dienen. Jetzt setze ich mich halt hin, jetzt bin ich vielleicht müde, aber ich bin da und ich möchte weiter da sein für andere, wenn sie kommen. Und da kommt jemand, jetzt wird jemand kommen, da werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen. Und diese Frau kommt und da ist einer, der bereit ist, auch wenn er müde ist. Einer, der ein offenes Ohr und ein offenes Herz hat. Einer, der sie anspricht. Gib mir was zu trinken. Die ist ja ganz erschrocken. Nicht wahr? Aber er ist müde. Mögen wir auch müde sein. Der Herr kann uns helfen, diesen Trank anderen weiterzugeben, so wie der Herr Jesus dieser Frau sein lebendiges Wasser weitergegeben hat. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du nicht nur unser Vorbild bist. Das würde gar nicht ausreichen. Wir könnten dich gar nicht nachahmen ohne deine Hilfe, ohne deine Gnade, ohne das Werk deines Heiligen Geistes, ohne deine eigene Fürbitte, ohne dein eigener Verdienst. Nein, wir könnten es wirklich nicht. Aber du, Herr, du bist der Erlöser ist, der für uns dieses Leben gelebt hat, dass wir durch die Kraft deines Lebens selber leben können. Ach, wir danken dir, Herr, dass wir aus deiner Fülle nehmen dürfen, Gnade um Gnade. Wir werden nie an den Grund dieses Behälters kommen. Wir werden ihn nie ausschöpfen. Wir werden nie feststellen, dass wir zu dir kommen und du keine Kraft mehr hast, keine Antworten mehr hast, keine Hilfe mehr bereit hast, kein Trost mehr hast. Wir werden immer merken, da ist alles da in der Fülle. Alles, was wir zu unserem Leben brauchen, gibst du uns gerne. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns der Erlöser geworden bist, Mensch geworden bist, zugleich der Sohn Gottes bist. Wir danken dir, dass wir im Blick auf dich selber ermutigt und gestärkt werden. Manchmal geht es uns genauso, wir sind müde von der Reise. Und wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Aber hier sehen wir, es geht weiter. Es geht voran, es geht fruchtbar, es geht gesegnet voran. Ach, Herr Jesus, in dieser Mittagsstunde bist du an den Brunnen gekommen und du bist für die anderen da. Hilf, dass wir es aus sein können. O hilf, Herr Jesus, dass wir deine Ordnung, deine Pläne, deine Festigkeit in unserem Leben auch wahrnehme und auf deinen Wege gehe und so auch zum Ziel komme, auch in dieser neuen Woche. Amen.